Als Jesus die Jünger in sein Leben ruft, da wissen die Jünger gar nicht, auf was sie sich einlassen. Was wird wohl passieren? Wer ist dieser Jesus? Ist er wirklich der, der er sagt, der er ist? Oder von dem andere reden, der er sei? Und wenn wir die Jünger begleiten in ihrer Geschichte, dann nehmen wir natürlich wahr, dass sie ihre gewohnte Umgebung verlassen, ihre Situation, ihren Alltag. Und sie geben mit dieser Entscheidung ihrem Leben eine völlig neue Richtung. Es gibt eine völlig neue Richtung. Und dann wird ihr Leben ja völlig auf den Kopf gestellt. Sie werden mit der Denkweise des Himmels auseinandergesetzt und versuchen, das irgendwie zu verstehen. Sie versuchen mit ihrem Verstand zu verstehen, wie kriege ich den Himmel irgendwie in mein Denken rein. Und logischerweise ist da immer wieder eine Überforderung. Der Himmel ist größer, Gott sei Dank. Das Wesen des Himmels ist größer, Gott sei Dank. Gott ist größer, Gott sei Dank, als wir uns überhaupt vorstellen können. Und das ist auch gut so. Und es muss so sein. Es muss so sein. Und immer wieder, natürlich, was passiert? Menschenmassen folgen Jesus. Menschenmassen folgen diesen Jüngern. Und ich meine, das ist doch logisch, dass man, wenn man so in einem weltlichen Denken ist, wenn man in so einem ganz normalen, ich will niemanden als weltlich, wenn man in so einem menschlichen Denken ist, ja, einem menschlichen Denken, dann ist doch logisch, dass man sich die Fragen stellt, die sie ja dann auch Jesus immer wieder stellen, was bekommen wir eigentlich dafür? Was bekommen wir eigentlich dafür, dass wir Vater, Mutter verlassen haben oder unsere Umgebung verlassen haben? Jesus, gib mal einen Einblick so in das, was kommen wird. So, ja. Welche Rolle spielen wir in dem Ganzen? Welche Rolle spielen wir in dem Ganzen, Jesus? Und da gibt es ja immer diese Situation, also, dass sie natürlich wissen, weil Jesus die ganze Zeit von dem Reich Gottes spricht und sie versuchen, das Reich Gottes irgendwie nochmal in diesen Alltag zu bringen und sehen das Römische Reich, sehen ihr eigenes religiöses Leben und dann sagen, okay, sag mal Jesus, also wenn denn dann das alles so in Erfüllung geht, was du so sagst, wenn das zukünftige Reich etabliert ist, wer ist der Größte? Und so ist es tatsächlich so, dass sie also Jesus genau diese Frage stellen. Die Jünger kommen zu Jesus und fragen ihn, wer ist eigentlich der Größte im Himmelreich? Was ist denn das für eine Frage? Er soll schon der Größte im Himmelreich sein. Gott natürlich. Das ist echt lustig, ne? Aber natürlich, und du hast vollkommen recht, wenn du ein bisschen drüber nachdenkst, eigentlich steckt hinter dieser Frage natürlich, wer ist eigentlich von uns zwölf hier, uns elf hier, der Größte? Judas kann es dir gar nicht sein, aber ich meine, ist egal. Aber uns zwölf, wer ist von uns zwölf der Größte? Der Wichtigste. Und das ist eine Frage, die Menschen auch antreibt und wir sind nicht ganz frei davon. Sie werden ja nicht immer ausgesprochen. Du gehst ja nicht in einen Raum rein und überlegst erstmal, wer der Größte und der Beste ist, sondern das Verhalten, ja. Das Verhalten, das Vergleichen, das zeigt doch schon, dass man von dieser Frage auch angetrieben sein kann. Ja, und unsere sozialen Medien, die fordern einen ja auch manchmal heraus, sich zu vergleichen. Naja, und während die Jünger sich jetzt also wenigstens eine Chance einräumen, dass ihr Name erwähnt wird, ist ja klar, oder? Du hast ja alles gegeben. Kann ja Jesus wenigstens mal sagen, okay, Petrus, du natürlich. Ist ja klar. Oder Johannes, weil du demnächst in deinem Evangelium schreiben wirst, dass du geliebt bist von mir. So, okay, Judas, mit dir mache ich mal ein Vier-Augen-Gespräch gleich. Und so. Also das ist ja klar, dass du das so vorstellst. Und jetzt kommt ja dieses Erstaunliche, dass Jesus sagt, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Und schon wieder einmal nehmen die Jünger wahr, warte mal, mein Denkschema passt einfach nicht in das Wesen des Reiches Gottes hinein. Es entspricht dem gar nicht. Sie überlegen, wer der Größte ist, nicht nur einmal, das kommt öfters vor. Und dann fordert Jesus auf, Umdenken ist angesagt. Ein völlig anderes Denken ist angesagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Okay, also ganz offensichtlich spricht Jesus, und das haben wir sicherlich schon zigmal gehört, wenn wir etwas länger als ein Jahr Christen sind, also oder glauben an Jesus Christus, in eine Kirche gehen, ganz offensichtlich spricht Jesus hier dieses kindliche Vertrauen an, den kindlichen Glauben, das kindliche Überzeugtsein. Und sicherlich haben wir mittlerweile verstanden, dass dieser einfache Glaube, das für Wahrhalten von all den Verheißungen, die Gott uns durch Jesus Christus schenken möchte, durch diesen, ja, dass diese Verheißungen in Erfüllung gehen, dass wir hineintreten durch diesen Glauben. Ich halte das für wahr, wie gerade beim Gebet, ja. Heben unsere Hände, wir geben Gott Raum. Wir schauen von uns weg, wir sagen, nee, dieser Gottesdienst, der dreht sich nicht um meine Bedürfnisse, er dreht sich um Gott. Und in dieser Begegnung, in diesem Glauben berührt dieser gewaltige Gott mein Leben. Gut. Okay, aber wahrscheinlich, wer hat schon mal davon gehört, von kindlichem Glauben? Wir alle irgendwie, das ist ja klar. Ja. Aber wie kindlich muss er denn sein und so? Nicht verwechseln mit naiv. Aber als ich mich vor ein paar Jahren mit diesem Vers auseinandergesetzt habe, kam mir auch in den Sinn, dass Kinder in einem ganz bestimmten Lebensabschnitt das wunderbare Wort warum entdecken. Also es ist erstmal so richtig süß. Er ist ein Vater, der einiges schon erlebt hat, genau. Ja, also es ist echt süß und so. Ja. Und man erklärt, dann stellt man fest, gar nicht so einfach, diese Frage zu erklären, weil du kommst gar nicht darauf, als Erwachsener über diese Frage nachzudenken. Das ist irgendwie so selbstverständlich, so klar, aber dieses Warum führt dich einfach dahin, nee, so klar ist es eigentlich gar nicht, weil Sendung mit der Maus ist hilfreich. Echt? Echt, wirklich? Ihr glaubt es nicht. Ihr erzählt es euch jetzt doch, ist egal. Also wir haben ja einen Garten und alle, die mich etwas länger kennen, wissen, okay, es muss, also grün ist grün. Und ich wundere mich jedes Mal sowieso, wie das alles funktioniert. Und dann kaufen wir, weil wir ein Grundstück da wissen, so ein bisschen Schutz machen wollen, so Spalierbäume. Und Spalierbäume, da gibt es ja diese wie heißt das, Pflanzpfähle? Weiß nicht, also die Bäume, wo man es festmacht, dass die Bäume, die umfallen. Hier. So, und jetzt frage ich mich mit diesem blöden Seil, das blöde Seil, wie macht man das? Wie geht das? Ja, und dann guckst du irgendwie eine Straße, wie die das so machen, und dann geht man zurück und wickelt das um, dann reicht das nicht aus, also wieder zurück, und dann tun die Hände schon mittlerweile, wir machen Knoten rein, dann ist es, gehst du ein bisschen zurück, der Baum ist total schief. Und irgendwie dachte ich, ich müsste jemanden fragen können. Da hatte ich aber keinen Vater, den ich fragen konnte. Auch so ein Verlust irgendwie, ne? Oder? Wenn man sowas nicht mehr erlebt. So, aber auf jeden Fall denke ich, Sendung mit der Maus. Wirklich, wirklich, wirklich wahr. Ihr könnt ruhig über mich lachen, aber ich dachte, ich brauche jemanden, der es ganz einfach macht. Einfach, nicht kompliziert, mir nicht noch erklärt, wieso der Baum das und jenes und die Wurzeln und nee, ich will einfach nur, wie mache ich den Knoten, wie mache ich das da drum, wie kriege ich das so hin, dass alle sagen, wow, war ein Gärtner im Garten? So, das ist alles, was ich will. Das wollte ich, ja. Okay, so. Genau. Ja, warum eigentlich, ne? Und dann gibt es natürlich das Warum, wo man spürt, okay, jetzt wird so ein bisschen die eigene Autorität in Frage gestellt. So, ne? Ja, wechsel mal die Klamotten. Warum? Es stinkt. Ich rieche nichts. Trotzdem. Ja, was auch immer. Ihr habt eure eigene Lebenserfahrung mit den Geschenken Gottes. So. Und dann gibt es ja diese Momente, die kennen überhaupt kein Tabu. Ja, okay, so, ey, was? Ich will jetzt keine Namen nennen und ich will auch nicht sagen, über welche Familie und so. Es könnte. Aber auf jeden Fall, das Enkelkind sieht die Mutter von ihrem Opa, also die war dann noch etwas älter als der Opa, und guckt, wieso hat die so viel Falten? Also sie war aber dabei, die Oma, die Uroma. So, jetzt diese Frage stellen, so muss das jetzt sein. Sag mal, kennst du nicht ein Tabu? Es gibt doch einen passenden Zeitpunkt. Nachher, wenn wir im Auto sind, kannst du das nochmal fragen. Es werden einfach persönliche Fragen gestellt, egal, ob jemand da ist oder nicht. Und die Frage, warum, will den Kern, das Innere freilegen, die Motivation dahinter. Aber interessanterweise wird im Laufe des Lebens die Frage nach dem Warum leiser, immer leiser. Und sie wird durch die Frage, ach guck mal, habe ich euch das jetzt nicht gezeigt, aber ihr habt mir sowieso geglaubt, oder? So, okay. Sie wird mit dem Was eingetauscht. Ja, warum was? Das Was jemand macht, scheint allein schon das Bild in uns zu formieren, zu bestätigen über eine Person, ohne sie zu kennen. Aber die Frage, warum, fordert mich auf, aufmerksamer zu sein. Was machst du, ist, okay, ich bin Lehrer, ich bin Banker, ich bin bei der Müllabfuhr, ich bin bei der Stadt, ich bin was auch immer. Ah ja, alles klar, ich weiß Bescheid. Du weißt gar nichts. Aber dieses Warum fokussiert dich plötzlich, zeigt mehr Interesse, zeigt, okay, ich möchte etwas mehr erfahren von dem, was dich bewegt. Und so geht das Wunderbare von Warum verloren. Das ist etwas ganz, ganz Wunderbares. Wahre, mal gucken, ob meine Präsentation hier stimmt. Ja, wahre Bedeutsamkeit finden wir jedoch dann heraus, wenn wir das, was wir tun, mit dem Warum wir es tun, beantworten können. Okay? Und wenn du dir heute irgendetwas aufschreiben möchtest, von dem, was vielleicht heute im Laufe der Predigt wichtig ist, dann schreib doch mal das Wort Warum auf. Also es ist nicht so anstrengend. Warum? Und wenn du das aufgeschrieben hast, dann schreib doch mal das Wort Wen auf. Wen? Wen? Und wenn du das aufgeschrieben hast, dann schreib doch mal das Wort Wohin auf. Ja, in Deutschunterricht. Warum, wen, wohin? So, wenn ich über die Leuchtfeuergemeinde nachdenke, wenn ich über das nachdenke, was Gott uns anvertraut hat, dann treibt mich von jeher die Frage, nicht die Frage, was wir machen, sondern warum machen wir das eigentlich? Warum? Und vielleicht muss heute jemand über sein Warum ernsthaft anfangen nachzudenken, weil ein Warum die Frage beantworten kann, wohin du dich selber führst oder was der Moment für eine wirkliche Bedeutung in deinem Leben hat oder wohin du wen auch immer hinführst. Und wenn du in dem, was du gerade tust, eine Müdigkeit erlebst, was ja durchaus sein kann, einfach eine Müdigkeit, dann kann dir helfen, dass du dich zunächst einmal nicht mit einer Veränderung auseinandersetzt, mit anderen Worten so Fluchtgedanken hast, ich hau jetzt hier mal ab, ich muss unbedingt was anderes machen, es wird immer langweiliger und die Kollegen werden immer anstrengender und überhaupt alles blöd und die Sonne scheint auch nicht, sondern du fängst mal an, dir Gedanken zu machen über das, warum du das machst. Ja, also bevor du dein Was veränderst, denk über dein Warum nach. Und wenn du das Warum verstanden hast, wird dich das Was nicht mehr treiben. Wenn du das Warum verstanden hast, wird dich das Was nicht mehr treiben. Und das Warum kann dir einfach ein größeres Bild zeigen. Und es gibt so viele, viele, viele interessante Geschichten in der Bibel, wo Menschen erst im Laufe ihrer Lebensgeschichte anfangen zu verstehen, warum sie zu diesem Zeitpunkt an diesem Ort sind warum sie das machen, was sie überhaupt machen gerade. Ja? Das ist der Abraham, der erfährt sein Warum erst, als er im Glauben anfängt, die Sterne zu zählen. Würde ich jetzt zu weit, wenn ich jetzt alles erzählen würde, erklären würde. Josef, auch einer dieser Helden des Alten Testaments, ja, er kennt sein Warum nicht, als er von seinen Brüdern verkauft wird. Und er kennt auch sein Warum nicht, als er ungerechterweise im Gefängnis landet. Aber er ahnt sein Warum, als seine Brüder wieder einmal vor ihm stehen und ihn um Brot bitten. Euer Warum, ihr mich verkauft habt, war böse, aber Gottes Warum war gut. Und in dem findet er plötzlich Frieden. Und in dem kann er weinen über seine Brüder, die ihn verkauft haben. In diesem Gott, ich habe das Warum verstanden meines Lebens, schafft einen Frieden in meinem Leben, trotz Ungerechtigkeit, die mir widerfahren ist. Okay. 605 vor Christus, 597 vor Christus, 587 vor Christus wird Jerusalem überfallen. Dreimal. Besiegt, die Stadtmauern zerstört, Tempel zerstört, alles verbrannt. Mehr als 2 Millionen Menschen werden aus ihrer gewohnten Umgebung herausgerissen. Sie werden in ihrer Zeit in ein Land weggeführt, gezwungen, in einem fremden Land zu leben als Sklaven. Und es ist eine dieser unsagbaren Geschichten, die sich wiederholen und wiederholen und wiederholen und wiederholen, trotz der Moderne, trotz der Vernunft, trotz all dem, was man meint, wie toll der Mensch ist. Das Maß der Dinge hat immer noch nicht begriffen, dass das Maß nicht reicht, um die Welt wirklich zu einer besseren Welt zu machen. Es wiederholt sich und wiederholt sich. Wir wissen, dass es heute mehr Sklaven gibt, als es jemals gegeben hat. Also es ist ein Drama, was in dieser Welt los ist. Nun, wir haben verstanden, dass Gott plant zu gewinnen. Gott will, dass jeder Mensch zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Gott will, dass Himmel und Erde versöhnt sind. Die Siegesgeschichte geht weiter. Und du bist Teil dieser Siegesgeschichte. Das ist so großartig. Wow, du bist Teil dieser Geschichte. Das ist so großartig. Am Freitagabend habe ich darüber gesprochen, hier an dem Power-Wochenende, dass sich deine Bekehrung zu Recht um dich persönlich dreht. Das ist großartig. In dieser Bekehrung, in diesem ersten Moment, Gott zu begegnen, wow, ich bin so berührt von seiner Liebe, von seiner Gnade, von dem Frieden, der mich erreicht, von der Heilung, die ich vielleicht sofort erlebe. Aber die Bedeutung deiner Bekehrung ist nicht an dem Ort. Die Bedeutung deiner Bekehrung ist in den Früchten, die dein Leben hervorbringen wird. Weil Gott sieht größer. Gott sieht dein Warum. Gott sieht dein Warum nicht unbedingt an diesem ersten Tag nur allein, sondern warte mal, ich habe ein Werkzeug, das ich setzen kann in diese Welt, um diese Welt mit mir zu versöhnen. Ich habe ein Werkzeug, das den Ausdruck des Himmels in diese Welt hineinträgt. Ich habe ein Werkzeug, das sich nicht allein um was ich mache, um was es tut, dreht, sondern anfängt zu verstehen, es gibt ein Warum, das größer ist. Wow. Und ich möchte den Andreas, wo bist du gerade? Andreas, komm doch bitte mal nach vorne. Der Andreas und die Michaela, die haben mir gestern Abend in einem Gespräch ein Erlebnis berichtet. Und das haben die so sehr nebenbei erzählt, dass ich es beinahe nicht verstanden hätte. Und hinterher beim Nachdenken, ist ja Wahnsinn, ey, was haben die erlebt? Das war das Warum an einem besonderen Abend. Und Andreas, ich möchte dich bitten, dass du uns nochmal da hineinnimmst, weil das so großartig ist.
Ja, ich habe das gestern Abend erzählt. Nachdem Ruben sagte, komm mal nach vorne, erzähl mal. Na, Matthias sagte, ich möchte dich jetzt auch mal hören, komm mal nach vorne. So, und momentan habe ich das immer nachts so, dass irgendwelche Gedanken kommen, die nicht von mir sind, ne, die von oben kommen. Und eigentlich immer um 3.30 Uhr, da hatten wir eigentlich ursprünglich drüber gesprochen. Und auf jeden Fall habe ich nur gedacht, oh Andreas, lass mich einfach mal durchschlafen. Gestern Abend wurde spät. Und nun war es natürlich wieder, na, da war es natürlich wieder, ich sag mal, irgendwie so nachher bei 3.30 Uhr, 4 Uhr. Und dann ging das wieder los. Und ich denke, nee, ich schlaf. Und dann kam nur, mach es, aber ich erzähle weiter. Also konnte ich dann doch nicht schlafen. Und irgendwann bin ich dann doch aufgestanden und sagte zu Michaela nur, ja, ich schreibe es jetzt einfach auf. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich Ruben vorhin gebeten hatte, ob ich vielleicht heute nochmal auf die Bühne kommen darf. Ich bin ja Polizist und das seit 42 Jahren und ich auch Hundertschaftsführer gewesen und vorne gestanden. Auf jeden Fall mit Autorität. Und hier in diesem geistlichen Raum habe ich Demut. Nun würde mir natürlich im Job auch ein bisschen mehr Demut stehen, das weiß ich. Na? Und hier einfach mehr das Erkennen von Autorität. Und ich glaube, der eine oder andere findet sich da wieder. Und jetzt erzähle ich euch die Geschichte zu diesem Zeugnis. Michaela ist ja vom Mädchenname Netzer und sie netzt dann einfach auch. Und so vernetzt sie dann auch und so fuhr dann an, ich sag mal, ein Bekannter von uns vorbei. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Paul, so heißt er natürlich nicht. Und Michaela spricht ihn an und sagt, pass mal auf, wie geht's dir? Wir wissen, dass er schon einiges erlebt hat und dass er auch häufig mal krank ist. Und er sagte, so. Und zeigte das dann auch so deutlich. Und Michaela, wie sie dann ist, komm, na, komm mal zum Kaffee. Ich finde das immer gut, wenn einer zum Kaffee kommt. Manchmal bringt er dann Kuchen mit. Ja. So, auf jeden Fall kam er dann tatsächlich mit Kuchen. Und dann saßen wir so zusammen und erzählte dann letzten Endes, dass er Leukämie hätte, also Leukozyten im Blut und dass ihm das nicht gut ginge. Das macht ihm natürlich auch Angst. In diesem Sinne kriegte ich plötzlich, die Gabe habe ich scheinbar, so ein Bild, ne, was mit ihm überhaupt nichts zu tun hatte, sondern mit seinem Enkel. Ist eine andere Geschichte, aber ich kriegte plötzlich Teile, dass da irgendwas nicht stimmte und fragte ihn nur, sag mal Paul, muss dein Enkel häufiger mal zum Kinderarzt? Und er guckte mich völlig an und da passierte was. Da passierte was. Er war nicht mehr der Kranke für mich, sondern es fand irgendwie so ein Perspektivwechsel statt. Ne? Er dachte nicht mehr an die Krankheit, sondern erzählte mir diese Geschichte. Und irgendwann war sie vorbei und dann sprachen wir so weiter. Und irgendwann zum Schluss sagten Michaela und ich, sollen wir mal für dich jetzt beten. Und er war nicht mehr der Kranke. Ne? Er war so auf Augenhöhe. Und wir haben ihn auch nicht als Kranken gesehen. Und ich glaube, das ist eine wesentliche Erkenntnis. Und in diesem Sinne haben wir für ihn gebetet. Und er sagte, boah, ist mir jetzt aber heiß geworden. Irgendwann später fuhr wieder mit dem Wagen vorbei. Michaela, ne, fing er wieder an. Wie ist? Er sagte, super. Ich war beim Arzt, ich habe keine Leukämie mehr. Habe irgendwas noch mit der Niere, aber die Leukämie ist weg. Ne? Ne? Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ja. Ist so eine Wow-Geschichte, finde ich. Ne? Wobei ich der ein oder andere da sitze und sage, boah, möchte ich auch erleben. Und das war dann das, was mich heute Morgen so, ne, befasste. Auch mit dieser Nebengeschichte, was ist mit dem Enkel? Das ist aber tatsächlich eine andere Geschichte. Vielleicht erzählt er das irgendwann mal, wenn er herkommt selbst. Auf jeden Fall kam er dann, wir dürfen ja immer, ich bin jetzt also Bibelschüler, ne? Und dann muss man ja lernen und lesen und wir sollen die Apostelgeschichte lesen. Und auf jeden Fall bin ich dann irgendwo bei der Apostelgeschichte 9 und da ist die Geschichte von Saulus zu Paulus. Und diese Frage nach dem Warum, das kam mir heute Morgen. Ich denke, warum gerade den? Ne? Da kann man jetzt 1000 Geschichten, ne? Unsere Pastoren wissen es bestimmt. Ich habe auch eine Theorie, ne? Weil er war sicherlich in irgendeiner Weise von einer Sache überzeugt, hundertprozentig. Ne? Und er hat auch an Gott geglaubt, saß nur auf dem falschen Pferd, so in irgendeiner Form. Ne? Aber was ich spannend finde an dieser Geschichte ist, dass er angesprochen wird auf dem Weg, weil er gerade wieder, ich sag mal, Christen verfolgen möchte. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und die erste Frage, die ich mir natürlich gestellt habe, wow, wieso, der heißt doch Saulus, wieso nennt er den Saul? Ja. Und dann auf einmal sagt Saulus, wer bist du, Herr? Das heißt also, es hat ihn sofort was getriggert. Es hat ihn was getriggert, wo er wusste, es kann nur von Gott kommen. Und ich denke, wenn ihr vielleicht mal nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten guckt oder in die Nachbarschaft und ihr seht jemanden, dann ist es ein Punkt, der euch triggert. Der euch triggert und möglicherweise sagt, da ist was. Und da kann es ja auch möglicherweise das sein, ich habe gerade ein Bild, ein Wort oder ich habe gerade ein Musikstück gehört, wo man sagt, kannst du da was mit anfangen? Es muss ja nicht, ich sag mal, das Weisheitsletzter Schluss sein. Aber kannst du da vielleicht was mit anfangen im Kollegenkreis? Und ich glaube, dann habe ich ja auch nicht die Verantwortung, sondern ich sage, ich habe was, vielleicht kannst du da was mit anfangen. Ja, und in diesem Sinne denke ich, auch wenn man manchmal früher zur Oma hingegangen ist, die Älteren kennen das noch, da wo immer gesagt wurde, die Oma, Mensch, die Kohlen müssen rein, ach, die schickt ja der Himmel. Na, wollen wir das nicht alle noch ein bisschen sein? Na, mich schickt der Himmel. Also nur als Gedankenanstoß vielleicht mal zu sagen, ja, ich traue mich, genauso wie ich jetzt hier stehe, ich traue mich, ne, und stelle mal was, ich habe gerade empfangen, einfach nur in den Raum. Es kann auch mal unter Kollegen sein, dass man sagt, pass mal auf, ich habe irgendwas nicht für dich, aber irgendwas zu dieser Situation. Wie siehst du das? Ich habe da irgendwas. Nur als Gedanke. Danke.
Kannst du mal bitte einen Zettel schreiben, hier Andreas Prediger, demnächst? Predigerdienst. Sehr, sehr gut, Andreas. Ganz, ganz herzlichen Dank für dein Herz und auch für die Ermutigung, das Zeugnis. Auch Michaela, vielen Dank. Das ist großartig. Ich muss mal kurz einen Schluck nehmen jetzt. Israel versklavt in einem Zustand, den Gott so nicht vorgesehen hat für sein Volk. Genauso wie Paul, den wir gerade gehört haben. Das hat Gott nicht für ihn gesehen. Und jetzt entscheidet sich ein König 538 vor Christus, irgendein Herrscher entscheidet sich, Israel darf wieder zurück und auf jeden Fall erstmal den Tempel wieder aufbauen. Und diesem Aufruf, das sagen einige Historiker, folgen circa 50 bis 60.000 Menschen, also nicht so viel, aber immerhin. Und es ist die Zeit der Propheten Haggai und Zacharia und Esra und so weiter und so weiter. Und die Menschen, die dort zurückgekehrt sind und die ja noch übergeblieben sind, die bauen in schwierigsten Umständen den Tempel wieder auf, werden immer wieder daran gehindert, weil, warum, es noch keine schützende Mauer um Jerusalem gibt. Und jetzt gibt es, und das ist manchmal so richtig abgefahren, finde ich, es gibt an einem ganz anderen Ort, in einer ganz anderen Situation, irgendwo einen anderen Menschen, einen anderen Mann, und wir werden sehen, wie er sein Warum entdeckt. Und es ist Nehemia, und es heißt in Nehemia 1, Vers 1 bis 4, und das ist der Bericht von Nehemia, dem Sohn von Chalia, im 20. Regierungsjahr des Perserkönigs Artaxerxes im Monat Kislev, damit wir auch wissen, wann es war, war ich in der königlichen Residenz, wo in Susa. Okay, wunderbar. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Judäa zu mir. Ich fragte sie, wie es den Juden dort gehe, den Überlebenden, die nicht verschleppt worden waren, und erkundigte mich nach dem Zustand Jerusalems. Und sie berichteten mir, die Menschen in der Provinz Juda, die der Verschleppung entgangen sind, leben in großer Not und Schande. Die Stadtmauer Jerusalems liegt in Trümmern, die Tore sind durch Feuer zerstört. Und jetzt kommt die Reaktion. Und manchmal kann man die Bibel schnell lesen, aber man kann auch einmal verinnerlichen. Als ich das hörte, setzte ich mich nieder und ich musste weinen. Tagelang trauerte ich und ich fastete und ich flehte den Gott des Himmels an. Das, was Nehemia hört, lastet so schwer auf ihn, dass er sich hinsetzen muss. Nicht, weil er müde war, nein, der Gedanke daran, was dort passiert, macht etwas in ihm. Das ist ein Bild dafür, dass der Schmerz einer anderen Person oder einer anderen Situation, mit der wir eigentlich nichts zu tun haben, da verbindet sich plötzlich etwas in uns. Und Nehemia hat einen super Job, er arbeitet für die Regierung, er lebt im Palast des Königs, er war finanziell versorgt, hat einen eigenen Parkplatz vor dem Palast, da stand sein Name drauf und so. Er hat alles, was er für sein Leben braucht. Ja, was interessiert mich Jerusalem, das ist zu weit weg, was, ja okay, Pech gehabt, ist halt so, ich bin ja auch da nicht geboren. Nehemia war nicht in Jerusalem geboren, das ist ja 150 Jahre, glaube ich, später. So, aber was wir vielleicht lernen dürfen, und das haben wir gerade auch im Zeugnis gehört, um eine Veränderung im Leben zu erleben, reicht sehr oft ein kurzer Mitleidsmoment nicht auf der Couch nicht aus. Ja, so der Veränderungsprozess in seinem Leben, im Leben von Nehemia, startet in der Auseinandersetzung damit, was sein Gott wohl fühlt dort in seiner Stadt, dort in Jerusalem. Und das Wahrnehmen, diese Menschen leben weit entfernt von dem wohlwollenden Segen unseres Gottes. Es ist nicht ein kurzer Mitleidsmoment, sondern ein innehalten sagen, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist, ich kann das nicht begreifen, Gott, warum Menschen so weit weg von dir leben. Und nochmal, ihr wisst das, es geht hier nicht um Druck und es geht hier nicht um weiß ich nicht, hier, sondern weißt du, wenn uns kein Schmerz bewegt über eine andere Person, die wie auch immer und wo auch immer lebt, ja, da wird es keine Veränderung geben, ja. Wir können uns sogar die Frage stellen, wann wir das letzte Mal so bewegt waren über den Zustand dieser Welt, unserer Welt, dass wir geweint haben. Und wann hast du das letzte Mal eine Person gesehen, deren Zustand so war, dass es dich nicht genervt hat, sondern berührt hat, dass du für sie geweint hast, weil sie einfach schutzlos war, weil es keine Mauern gab und gibt in ihrem Leben? Weil der Feind, und ihr wisst, ich fokussiere mich nicht so auf ihn, aber es ist eine gefallene Welt, ja, dass der Feind mit dem Leben macht, was er will. Und dieser Nehemia, wie lange, ich weiß nicht, er sagt tagelang, ich weiß nicht, ob er 2 Tage oder 20 Tage da gesessen hat. Und es gibt eine Aussage in der Bibel, die lautet, dass Gott vom Himmel schaut, um zu sehen, ob es nicht irgendjemand gibt, der klug ist und nach ihm fragt. Und ich glaube, dass Gott auch vom Himmel auf die Erde schaut, um zu sehen, ob jemand sitzt und über eine Situation, über eine Personengruppe weint, weil sie nicht das widerspiegelt, was Gottes Absicht ist. Ich bin berührt. Er schaut, ob jemand Schmerz empfindet für das, was Umstände in Menschenleben tun kann. Wie Umstände Menschen beherrschen können. Er schaut, gibt es irgendjemand, der meinen Schmerz wahrnimmt. Nehemia saß und weinte, aber du ahnst schon, die Geschichte geht ja weiter. Er konnte nicht für immer sitzen bleiben. Gott möchte nicht nur, dass wir etwas fühlen, sondern er möchte nochmal, dass dieses Leben, das dir anvertraut worden ist, die Geschichte schreibt, die er auf seinem Herzen hat. Und während Nehemia saß, dachte er über sein Warum nach und er fand heraus, dass sein Leben dazu bestimmt war, wen in das Wohin zu führen. Und das war nicht nur im Leben von Nehemia so, sondern auch im Leben von Jesus. Er kam auf diese Erde, nahm das Kreuz auf sich, setzte sich 3 Tage, legte sein Leben nieder, nahm es wieder auf sich, um dich und mich in die Gegenwart des Vaters zu führen. Amen. Und wenn du deine Bedeutung in dem, was du tust, suchst, findest du nicht deine wahre Bedeutung des Lebens. So, Achtung, pass auf. Nehemia steht auf. Und vielleicht denkst du, dass er sein Was mache ich hier eigentlich verändert hat. Was mache ich eigentlich? Aber das ist falsch. Er stand nicht auf und fing an zu denken, okay, was mache ich eigentlich? Ich bin hier so, mir geht es hier so gut, ich bin dekadent hier am Leben, habe jeden Tag genug zu essen und guck dir das da an, was in Afrika los ist, guck dir das an, was in Jerusalem los ist, guck dir das an und ich muss jetzt was tun, ich muss jetzt was tun, ich muss jetzt was tun. Nehemiah kreierte auch keine Facebook-Seite oder wie heißt das hier, Insta-Seite, ja, um andere zum Arbeiten zu überzeugen oder Spenden zu bewegen. Er verkauft auch nicht sofort sein Hab und Gut und verließ Susa, diese Stadt, in der er lebte. Er fängt nicht an, sich in Unzufriedenheit hineinzudenken. Nein. Er ging zurück an seinen Platz, diente mit seiner Gabe, und während er mit seiner Gabe dient, fragt er sich, warum bin ich eigentlich an diesem Königshof? Warum bin ich eigentlich an diesem Königshof? Ich finde, es ist eine sehr kluge Frage. Und mit Gott am richtigen Ort, zur richtigen Zeit am richtigen Ort, das führt dich in diese Frage, warum bin ich eigentlich gerade hier? Und plötzlich kannst du entdecken, dass diese Frage offen ist für alle Abenteuer. Offen ist, für alle Richtungen zu gehen, zu denken und Impulse zu empfangen und diesen Impulsen nachzugehen. Aber wenn ich mich an diesem Ort drehe mit, was mache ich eigentlich hier, wieso ist das eigentlich so, und schon wieder bin ich da und andere machen was viel Größeres mit ihrem Leben und überhaupt, ich muss darüber nachdenken, wie ich hier wegkomme, in dem Augenblick ist alles zu. Es ist einfach keine Klarheit da, kein Hören mehr da, kein Sicherstellen, warte mal, du bist doch am richtigen Ort, zur richtigen Zeit. Gott hat die Zeit deines Lebens vortrefflich gemacht. Und dann fällt es ihm wie Schuppen von den Augen. Gott hat mir einen Platz bereitet, durch den ich mein Warum des Lebens begegnen kann. Wow, Nehemia war in der Lage, seinen Einfluss am Königshof geltend zu machen, nicht um sein Was zu verbessern, nicht um den nächsten Karrieresprung zu bekommen, sondern um sein Warum zu bauen. Und es geht oft nicht darum, etwas Neues zu machen, sondern das, was du tust, mit einem Warum zu füllen. Ein Warum zu füllen. Wenn du dein Warum verstehst, wird dein Was an Bedeutung zunehmen. So, er ging zurück, um dem König zu dienen, und er erkannte plötzlich den Einfluss, den Gott ihm dadurch gegeben hatte. Und was auch immer du machst, such nicht nach was Neuem, ohne dir vorher im Klaren zu sein, was dein Warum ist. Mach das nicht, es gibt nur Unruhe. Such nicht nach was Neuem, ohne dir im Klaren zu sein, was ist mein persönliches Warum? Und am Ende dieser Geschichte ist das doch so, dieser König gibt dem Nehemia alle nötige Autorität und alle Mittel, damit er die Stadtmauern wieder aufbauen kann. Ohne diesen König hätte er das niemals machen können. Die Spenden hätten nicht gereicht, die frommen Israeliten gespendet hätten. Es brauchte einen Mann mit Einfluss, der andere Möglichkeiten hatte, aber diesem anderen Mann mit Einfluss musste mit dem Herzen eines Dieners gedient werden und nicht eines Nörglers, der sich in einer falschen Umgebung wiederfindet oder sieht. Jetzt aber sagen, Gott, ich bin am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, alles vortrefflich gemacht zu deiner Zeit. Ich habe mein Warum verstanden. Ich bastel nicht an mein Was und meine Karriere, sondern an, dass dein Warum mein Warum wird, an diesem Ort. Ach, darum bin ich hier. Es ging nicht um einen tollen Job, um den mich alle beneiden. Es geht nicht darum, den König zu bekehren. Es geht auch nicht darum, Vergeltung zu üben aufgrund der Ungerechtigkeit, die dieser König ausgeübt hat. Nein, es ging darum, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und sein Leben nicht von dem Was bestimmen zu lassen, sondern Gott das Leben durch das Warum bestimmen zu lassen, Raum zu geben. Jetzt bin ich so oft gefragt worden, Warum bist du eigentlich Pastor geworden? Ne, warum tust du dir das an? Haben mich auch schon Leute gefragt. Wisst ihr warum? Weil ich empfinde, zutiefst empfinde, dass heute eine Epheser 3, Vers 20 Zeit ist für alle, die mit meinem Leben und diesem Haus in Berührung kommen. Ich sag's nochmal. Wir leben in einer Epheser 3, Vers 20 Zeit. Nämlich, dass Gott überschwänglich in jedem Leben etwas tun kann, über das hinaus, was Menschen bitten oder verstehen können. Und zwar mit der Kraft, die auch mein Leben erfüllt hat. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und deshalb ist mein Warum geklärt. Warum bin ich hier? Warum mache ich das, was ich mache? Warum? Weil ich an einen Gott glaube, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt. Weil ihm sei die Ehre, wo? In der Gemeinde und in Jesus Christus zu aller Zeit. Wie lange? Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gibt es irgendjemand hier, den Gott mit seiner Kraft in diesem Haus erfüllt hat? Schau dich mal um. Schau dich mal um. Schau dich mal um. Das ist das Zeugnis, wenn du dein Warum geklärt hast. Gibt es eine Gruppe, über die dein Wen steht? Wir haben es heute von Andreas gerade gehört. Das können die Arbeitskollegen sein. Das kann aber auch die ganze Arbeitsgruppe sein. Das können alle Lehrer sein, das können alle Politiker sein, das können alle Pfleger und Krankenschwestern sein. Und wir wissen, wohin wir sie führen. Zu ihm, Jesus Christus. Weil er überschwänglich tun kann, nicht ich und nicht wir. Nicht die Gemeinde an sich, sondern Jesus in der Gemeinde. Und deswegen lieben wir es, zu Jesus zu führen und nicht abhängig zu machen von uns. Amen. Wenn du dein Warum herausgefunden hast, dann bekommt alles, was du tust, eine wunderbare Bedeutung. Und ob du mir das glaubst oder nicht, ihr wisst ja, dass ich auch noch im Trägerwerk unterwegs bin, zweimal die Woche. So, und natürlich denke ich manchmal, wow, ist das viel. Ja, auf dem Weg dahin habe ich manchmal schon Coaching-Gespräche, manchmal auf dem Weg zurück Telefonate, Coaching-Gespräche, Seelsorgegespräche, mit unseren Leitern Gespräche. Und dann abends nach Hause komme, nochmal einen Termin. So, ja. Ja. Und manchmal ist das viel. So, und ich muss klug mit meiner Zeit umgehen und ich habe das in den letzten Wochen entschieden, dass ich in meinen Kalender Zeiten einplane, feste Zeiten einplane, wo nichts ist, ja, weil mir die Begegnung mit Jesus wichtiger ist. Ja. So, und aber ich bekenne in aller Deutlichkeit und Ehrlichkeit, ich bin nicht ausgebrannt. Ich kenne Müdigkeit. Müdigkeit kenne ich. Aber ausgebrannt sein nicht. Warum nicht? Weil ich glaube, dass in mir diese überschwängliche Kraft ist und ich mein Warum verstanden habe. Und mein Warum ist nicht nur hier in dieser Gemeinde. Mein Warum ist, wo auch immer ich meinen Fuß hinstelle. Mit Gott zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Er hat alles vortrefflich gemacht. Danke Gott für die Möglichkeit, überhaupt das tun zu dürfen, was ich tun darf. Dein Warum ist wie so ein Anker für das Leben. Und wenn die Stürme da sind, ja, dann hält der Anker dich fest. Und wenn du dein Warum herausgefunden hast, musst du vielleicht einfach jemanden unterstützen, jemandem dienen, damit das Werk Gottes sich in seiner ganzen Größe zeigen kann, weil du mit dem, wer und wie du bist, eine wertvolle Ergänzung bist an dem Ort, wo du bist. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Deine Geschichte ist noch nicht zu Ende. Deine Geschichte endet nicht mit der Pension. Du, vergiss mal dieses, ich habe noch 11 Jahre, 12 Jahre, 10 Jahre, 30 Jahre. Vergiss das doch mal, das ist alles Blödsinn. Diese ganzen Weltsysteme. Diese Sicherheiten, die man denkt, Geld würde geben oder was auch immer. Es ist doch alles. Es macht doch, wenn man diesem Gott begegnet ist, überhaupt gar keinen Sinn. Es macht wirklich überhaupt gar keinen Sinn. Israel hätte niemals aus eigener Kraft die ganzen Ressourcen aus eigener Kraft irgendwie bekommen können. Es geht nicht. Aber es gibt einen Gott. Und es gibt Menschen, die sich entscheiden, sich nicht von ihrem Was bestimmen zu lassen, sondern von dem Warum. Und plötzlich öffnen sich Türen. Wow. Ist das nicht gut? Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Lass uns zusammen aufstehen und das einfach mal genießen. Lass uns das mal genießen. Dieses nicht getrieben zu sein von was du tust. Nicht getrieben, sondern erfüllt von dem Warum. Danke, Jesus. Du hast so ein herrliches Haus. Du hast wunderbare Söhne und Töchter Gottes. Du hast uns erfüllt mit deinem eigenen Geist. Du hast uns vergeben, gereinigt, geheilt, verbunden mit deinen Ressourcen. Und ich danke dir, Vater, für jeden, der hier heute Morgen dieses Wort hört oder auch durch das Internet, auch in Zukunft wieder dieses Wort hört. Ich danke dir, Vater, dass du diese Person, dass du uns an den richtigen Ort gesetzt hast. Und dass alle Unruhe, Unzufriedenheit jetzt geht. Und dass uns eine tiefe Zufriedenheit erfüllt, weil wir hören, was unser Warum ist. Und ich danke dir, Vater, dass wir in dem Nehemia in der Geschichte sehen, dass Nehemia gar nicht in Susa bleibt. Er folgt eines Tages seinem Warum. Etwas ganz Großartiges baut er mit seinem Leben. Und dieses, was er baut, stellt sein Was am Königshof in den Schatten. Es gibt was Größeres zu tun, als nur Mundschenk zu sein. Er darf einer ganzen Nation dienen und ihnen Sicherheit geben. Mundschenk zu sein ist schön, aber eine Nation retten, das ist Frucht, die in die Ewigkeit reinreicht. Und ich danke dir für die Frucht, die hier kommt, Herr. Ich danke dir für die Frucht, die aus jedem Leben kommt. Danke, Jesus, dass dieser Raum heute Morgen voll ist. Und in Lübeck genauso. Und ich danke dir, Vater, dass wir einen größeren Raum brauchen. Danke dir, Vater, für die Ressource, für diesen größeren Raum, weil wir einfach unserem Warum folgen. Wir folgen dir, Jesus. Danke, Jesus. Und ich segne euch. Und ich segne euch mit ganz viel Frieden. Mit ganz viel Zufriedenheit. Mit ganz viel Glück. Oh ja, ich bin am richtigen Ort. Zur richtigen Zeit. Und mein Leben füllt das Warum des Himmels. Danke, Jesus.